ja, ich stehe hier, ne, als Deutscher, als Priester, als Theologe, als Mönch, ne, so quasi Profi-Christ. Jetzt sind wirklich diese ganz, ganz einfachen Leute, die wirklich die Sklaven unserer Zeit sind, die wirklich für einen Hungerlohn Drecksarbeit machen. Aber ich habe das Gefühl, die sind viel näher an Gott als ich.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
Eine Kirche der Migranten und Asylsuchenden. Pater Nikodemus Schnabel über die Kirche im Heiligen Land. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Anfang April reist Papst Franziskus nach Malta. Dort wird er sich auch mit Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten treffen. Die Reise ist eine von vielen, mit denen der Papst seit langem immer wieder auf die Themen Flucht und Vertreibung aufmerksam macht. Einer, der mit diesen Themen täglich zu tun hat, ist unser heutiger Gast, Pater Nikodemus Schnabel. Der Benediktiner ist Seelsorger für Migranten und Asylsuchende im lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Dazu gehört neben Israel, Jordanien und Palästina auch Zypern. Mein Kollege Falk Hamann hat sich mit ihm über die sich rasant verändernde Kirche im Heiligen Land gesprochen und er wollte auch wissen, was wir in Deutschland vielleicht von dieser Kirche lernen können. Bevor es gleich losgeht, noch ein paar Infos über Pater Nikodemus. Nikodemus Schnabel studierte katholische Theologie in Fulda, Jerusalem, München, Münster und Wien. 2003 trat er in die Benediktinerabtei Dormitio ein. Dort wurde er 2013 auch zum Priester geweiht. Als promovierter Liturgiewissenschaftler und Ostkirchenkundler ist Pater Nikodemus Direktor des Jerusalemer Instituts der Görres-Gesellschaft sowie Verantwortlicher für das theologische Studienjahr Jerusalem. Außerdem ist er Auslandsseelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Israel und Palästina und wie gesagt seit 2021 auch Patriarchalvikar für Migranten und Asylsuchende im lateinischen Patriarchat Jerusalem. Eine Kirche der Migranten und Asylsuchenden. Pater Nikodemus Schnabel, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Pater Nikodemus, schön, dass Sie heute hier sind.
Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Anfang April reist Papst Franziskus nach Malta, um sich dort unter anderem mit Migrantinnen und Migranten zu treffen. Die Reise war ja eigentlich schon für das Frühjahr 2020 geplant und wurde dann aber wegen Corona verschoben. Und irgendwie gilt das ja auch für das Thema Migration ein bisschen. Das ist während der Pandemie etwas in den Hintergrund getreten. Braucht es jetzt da so ein Zeichen des Papstes, um dieses Thema wieder auf die Agenda zu setzen?
Ja, und das tut er eigentlich schon sehr beherzt während der Pandemie. Also ich finde sehr stark die Akzente, die der Papst gerade während der Pandemie jenseits der Pandemie gesetzt hat. Also ich erinnere mich sehr gut an die Irak-Reise, wo viele gesagt haben, ja, wie kann er jetzt in den Irak? Was war für mich so ein ganz klares Signal, liebe Welt, Pandemie ist furchtbar, aber es gibt andere Probleme. Und genauso die Reise in meine Diözese, das Lateinische Patriarchat von Jerusalem, zu der auch Zypern gehört, wo ja auch viele gesagt haben, wie kann er denn jetzt nach Zypern und Griechenland? Da war genauso dieses Signal, ich finde auch sehr an die westliche Welt. Liebe westliche Welt, Pandemie ist furchtbar, aber es gibt eben andere drängende Probleme. Und da war ja auch die große Überschrift, neben der Frage von Flucht und Migration, die der Ökumene und auch die, dass mitten Europa in Zypern es eine geteilte Hauptstadt gibt. Das heißt, also ich finde auch jetzt mit Malta, der Papst, wie soll man sagen, eine Fußnote wäre zu wenig, sondern es sind nicht Fußnoten der Weltpolitik, sondern ich glaube, er schärft den Blick, dass es neben dieser tagesaktuellen Aufmerksamkeitskolonne, so will ich es mal nennen, also ich, wenn ich jetzt mal sehe, alle haben über Afghanistan gesprochen, keiner spricht über Afghanistan. Dann ist die Ukraine ganz groß im Fokus. Man kann warten, wann die wieder aus dem Fokus gerät. Wie gesagt, die Pandemie war sehr, sehr lange im Fokus, immer noch im Fokus. Und ich finde, der Papst hat eher so diesen langen Atem. Der sagt, statt sich immer sozusagen auf die nächste Katastrophe zu stürzen, das nächste Thema, wo die ganze Welt hinguckt, gibt es sozusagen Themen, die andauernd, ständig präsent sind, aber nie so quasi auf die Schlagzeilen Nummer eins auf Seite 1 zu schaffen. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Thema. Und für das steht er ja in großer Glaubwürdigkeit. Neben dem großen Thema Klimawandel, Bewahrung der Schöpfung, da seine wichtige Enzyklika Laudato Si, eben wirklich seine sehr wichtige Enzyklika. Und da habe ich das Gefühl, er leidet ein bisschen darunter, dass die nicht so aufgenommen wird. Laudato Si ist ja fast schon zu Tode gelobt worden. Da waren alle dafür, jawohl, der Papst sozusagen, wurde ja dann auch wirklich viel zitiert, viel gelobt, dass der Papst eben die Frage auch Bewahrung der Schöpfung und Umgang mit der Natur da sehr pointiert angesprochen hat. Und eben Fratelli Tutti, seine Enzyklika von der Menschheitsfamilie, die ist irgendwie nicht ganz so euphorisch aufgenommen worden. Und ich habe das Gefühl, er pocht aber darauf. Und ich finde, jede seiner Reisen, eben Zypern, Griechenland, jetzt auch Malta, und er zitiert ja auf diesen Reisen auch immer wieder Fratelli Tutti, ist, glaube ich, ein Pochen, bitte lest auch diese Enzyklika. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wirklich wir eine Menschheitsfamilie sind und wir müssen uns eben fragen lassen, gerade als privilegierter Westen, wie gehen wir um mit unseren Geschwistern, die eben unter anderen Bedingungen leben und zum Teil ja auf der Flucht auch sind.
Haben Sie eine Idee, warum Fratelli Tutti im Vergleich zu Laudato Si so schlecht angenommen wurde, vergleichsweise?
Ja, also mein Verdacht ist, wenn wir jetzt schauen, gerade auf die katholischen Länder, ich glaube, es gibt doch einen ziemlich großen Konsens, dass wir sagen, wir müssen irgendwie anders umgehen mit der Schöpfung, mit der Natur. Und wenn man jetzt auch ökumenisch schaut, der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, die Nummer eins der Orthodoxie, ist ja da ein ganz großer Vorreiter, eben der sogenannte grüne Patriarch, der ja auch zitiert wird, übrigens Laudato Si, auch das hochinteressant, dass ein Papst einen ökumenischen Patriarchen zitiert und auch wieder immer wieder lobend erwähnt. Das kann man sagen, ist jenseits von liberal, konservativ, links, rechts, doch irgendwo mehrheitsfähig. Gut, es mag auch Splittergruppen geben, die sagen, ja, das ist alles ein Wahn und alles super. Aber ich würde sagen, da erreicht man doch einen hohen Konsens. Bei Fratelli Tutti, wenn wir eben auch an wirklich sehr katholisch geprägte Nationen, auch in Europa denken, gibt es durchaus, also bis hin zu Bischofskonferenzen, schon Fragen, ob man quasi seine Grenzen weit aufmachen soll für Menschen auf der Flucht. Man merkt es jetzt, es fällt Europa leichter, wenn die Flüchtenden ja Mitgetaufte sind. Also wenn wir an die Ukrainer denken, sei es Katholiken, Orthodoxen. Aber es fällt dann halt schwerer, wenn die Flüchtenden aus einem anderen Kulturraum kommen und eben nicht Christen sind. Da merkt man halt jetzt nicht eine ungeteilte Begeisterung bei allen katholischen Ländern, katholischen Politikern, katholischen Gesellschaften, das ist dann nicht ganz so mehrheitsfähig. Ich glaube, das ist auch ein dickerer Brocken, den der Papst da bearbeitet. Und ich glaube, es ist auch eine größere Herausforderung. Ich glaube, die Menschen lassen sich lieber sagen, ja, pass mal besser auf und sei mal sensibler im Hinblick auf die Schöpfung, als du hast die Pflicht, jetzt eben auch einen Fremden, der Not ist, bei dir aufzunehmen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich schon erstmal etwas zu Bejahendes für jeden, aber dann kommen dann schon noch Ängste rein, so Identitätsängste. Ja, das christliche Abendland und eben sehr viele diffuse Ängste, gerade gegenüber dem Islam, die kann man einfach nicht wegleugnen. Das ist einfach ein großes Thema und eben auch Angst vor anderen Kulturen. Ich glaube, ist ein schwierigeres Thema für viele Menschen.
Sie hatten das jetzt gerade auch angesprochen. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ist das Thema Flüchtlinge, Flucht, Vertreibung ja quasi über Nacht wieder hier ins Bewusstsein getreten in Europa. Und man begegnet dem Thema eigentlich mit einer überraschend breiten und auch starken Hilfsbereitschaft. So eine Aufmerksamkeit hätte man sich ja eigentlich für die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer schon immer kommen und immer weiter kommen, auch gewünscht. Erklären Sie das wirklich allein aus dem kulturellen Unterschied zwischen den ukrainischen Flüchtlingen und den Flüchtlingen aus Nordafrika?
Nee, also ich glaube jetzt, also schon. Also ich meine, die Ukraine ist Teil von Europa. Da freue ich mich ja, dass es jetzt auch wirklich mal wahrgenommen wird. Oft hat man das Gefühl, Europa, das ist London, Paris, Rom, Berlin. Dass man sagt, nee, Europa ist eben auch Kiew, Warschau, Vilnius, und Bukarest. Also ich meine, das ist ja etwas, was ich jetzt erstmal hoch erfreut, gerade als Ostkirchenkundler auch wahrnehme, dass ja irgendwie auch der andere Teil Europas entdeckt wird, der von westlicher Perspektive aus immer hinterm eisernen Vorhang war. Ich meine, das ist man schon eine gute Entwicklung, aber natürlich sind wir sehr verwoben. Also Europa ohne Ukraine ist nicht denkbar. Also es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der europäischen Geschichte. Übrigens muss man ja sagen, übrigens leider auch Russland natürlich. Also Europa und Russland ist auch nicht denkbar. Das heißt, ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Herausforderung für die Zeit, die dann auf uns zukommt, wie wir da wieder überhaupt Brücken bauen und Verständigung bauen, weil ich meine, Russland schießt sich gerade dermaßen selbst ins Abseits durch die derzeitige politische Führung und leider auch durch die derzeitige kirchliche Führung, die zum Glück nicht für alle stehen, aber leider, ich meine, gut, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber wie gesagt, da glaube ich, das wird eine große Herausforderung, die wahrscheinlich Jahrzehnte dauert, dass wir wieder Brücken bauen überhaupt, wie wir Europa auch wieder zusammenfügen in Versöhnung. Aber eben, das ist halt was anderes, wie eben, ja, der afrikanische Kontinent oder wie der asiatische Kontinent oder eben der fruchtbare Halbmond. Das sind natürlich ganz andere kulturelle Prägungen, eben auch religiös anders geprägt. Ich glaube, da ist diese Erfahrung des anderen, der Fremde, viel stärker als jetzt, sage ich mal, eine Ukrainerin, ein Ukrainer. Das ist natürlich einfach, ich sag mal, naja, also rein optisch, wenn Sie sich vorstellen, eine U-Bahn, eine Ukrainerin, Ukrainer, wenn sie jetzt nicht als solchen sofort identifizieren können, könnte auch Deutsche, Pole, andere Europäer sein. Natürlich jetzt jemand aus Afrika identifizieren sie sehr klar als jemand von einem anderen Kontinent oder auch jemand aus der arabischen Welt. Ich meine, das ist natürlich schon. Wie gesagt, ich glaube, es gibt eine tiefsitzende Furcht bei vielen Menschen vor wirklich dem Fremden. Und ich glaube, diese Fremdheitserfahrung, diese Unsicherheit, dieses, ja, ist halt größer bei Menschen aus anderen Kontinenten wie jetzt bei Menschen aus der Ukraine.
Sie haben ja von Berufswegen quasi sehr viel mit dem Thema Flucht und Migration zu tun. Sie sind seit September 2021 Seelsorger für Migranten und Asylsuchende im lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Vorher waren Sie auch, glaube ich, schon Ausländerseelsorger.
Für die Deutschsprachigen, genau davor.
Ja, genau, für die Deutschsprachigen. In unserem Vorgespräch haben Sie in Bezug auf die Kirche im Heiligen Land von einer Kirche der Migranten und Asylsuchenden gesprochen. Wie groß ist denn eigentlich der Anteil dieser Menschen, also von Flüchtlingen und Migranten an der Kirche im Heiligen Land?
Ja, enorm. Da geht es eben nicht um ein Minderheitenphänomen, sondern um die Mehrheit. Also nicht die absolute Mehrheit, aber wie gesagt, wir haben bald eine Parität erreicht. Um einfach mal so Zahlen zu nennen. Das lateinische Patriarchat von Jerusalem ist eben einfach dieser klangvolle Name der römisch-katholischen Erzdiözese von Jerusalem, die eben vier Länder umfasst, Zypern, Israel, Palästina, Jordanien. Übrigens das hochspannend, das ist ja unfassbar weltweit gesehen. Wenn wir jetzt mal schauen auf Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir eben ein größeres politisches Gebilde, was ein kleinere kirchliche Gebilde aufgeteilt ist. Hier haben wir wirklich ein größeres kirchliches Gebilde, was mehrere politische Gebilde umfasst. Also wenn man einfach mal schaut, ne, da haben wir die Europäische Union auf Zypern, wir haben aber eben auch den nördlich besetzten Teil Zyperns, wir haben eben die jüdische Demokratie Israel, wir haben den Staat im Werden Palästina und wir haben das haschemitische Königreich Jordanien. Das sind politisch unfassbar verschiedene Systeme. Auch wenn wir nach Palästina schauen, Gaza natürlich was anderes wie die Westbank. Ich meine, das schon hoch spannend. Diese Diözese, die da wirklich eben politisch gesehen auf ganz verschiedenen Parketten sich bewegen muss, mit ganz verschiedenen Konstellationen politisch gesehen. Und eben die Mehrzahl der Christen ist von der Muttersprache Arabisch. Dann gibt es aber natürlich auch Griechisch sprechende, Türkisch sprechende, das sind sehr kleine Gruppen auf Zypern, und Hebräisch sprechende, eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe, ist ein eigenes Vikariat auch. Und eben der lateinische Patriarch hat eben 6 Stellvertreter, Patriarchalvikare, eben 4 Territoriale für die 4 Länder, Zypern, Israel, Palästina, Jordanien, einen, den ich schon genannt habe, für diese sehr kleine Gruppe der Hebräisch sprechenden Katholiken, ungefähr 800 bis 1000. Und dann gibt es eben mich mit dieser enormen Gruppe, da reden wir von etwa 100.000. Und diese 100.000, also zum Beispiel in ganz Palästina, gibt es 50.000 Christen. Das heißt, meine Zahl ist schon mal doppelt so groß wie die Christen Palästina. In Israel gibt es jetzt nach neuesten Statistiken 187.000 Christen. Da sind jetzt aber zum ersten Mal auch schon Leute von mir mit eingerechnet. Das ist nämlich ganz interessant. Also das heißt, das ist statistisch ein kleiner Trick. Früher hat man immer gesagt 154.000. Da hat man nur die Arabisch Sprechenden gezählt. Also man kann schon sagen, also ich habe schon mit einer enormen Größe zu tun, die wirklich mehr als so eine Fußnote ist. Und meine Migranten- und Asylsuchenden-Kirche besteht aus zwei Phänomenen. Das eine Phänomen, das ist das kleinere Phänomen, das sind die Asylsuchenden. Da reden wir aus Katholiken aus Eritrea und Äthiopien. Das ist übrigens eine sinkende Zahl, weil die Grenzen sind dicht. Es gibt quasi kaum noch Menschen, die es schaffen, durch die Wüste, durch den Sinai zu fliehen nach Israel. Das ist eben lange her. Da sind wirklich die Fluchtrouten unterbrochen, was natürlich auch eine Tragik in sich hat. Und Israel bemüht sich sehr stark, diese Menschen eben auch, das nennt man dann Resettlement, also quasi auch weiterzuleiten. Da ist gerade Kanada das große Traumgebiet. Das heißt, ich habe auch wöchentlich verliere ich Gemeindemitglieder nach Kanada gerade aktuell. Da ist die kanadische Bischofskonferenz auch sehr aktiv, weil Israel macht sehr klar, die sind nicht wirklich willkommen. Natürlich aus humanitären Gründen sind sie Asylsuchende. Übrigens keine Flüchtlinge, sondern wirklich Asylsuchende. Flüchtlinge kennt Israel momentan ungefähr 150, eine ganz, ganz kleine Zahl, weil natürlich Israel keinen Flüchtlingsstatus vergeben will, weil das berührt die Frage der Palästinenser auch. Das heißt, es hat unglaublich politische Auswirkungen. Das heißt, die meisten sind halt eben Asylsuchende, sind in so einem Limbo, in so einem Vakuum und gucken eigentlich, dass sie weiterkommen. Also momentan ist Kanada auf Nummer eins der Traumländer. Wie gesagt, da habe ich momentan, umfasst diese Zahl ganz allgemein ungefähr 29.000 Asylsuchende. Davon natürlich aber auch viele Muslime, wenn man an den Sudan denkt und auch Teile Äthiopiens, Eritreas. Und aber auch ein großer Teil eben Christen und davon auch großer Teil Katholiken. Aber das ist eher ein sinkendes Phänomen. Das wachsende Phänomen ist die zweite Gruppe, sind die Migranten. Und das sind Menschen, die hierher kommen, um zu arbeiten. Da habe ich eben die riesigen Gruppen, Philippinen, etwa 40.000, Inder, etwa 40.000, Sri Lankesen, 13.000 und dann eben kleinere Gruppen. Französischsprachiges Afrika, englischsprachiges Afrika, wachsend jetzt China, eine meiner Lieblingsgemeinden, ganz, ganz, ganz spannend. Das sind übrigens im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, die zu 90% aus Frauen bestehen, jetzt Männer, die auch dann nicht wie die Philippinen, Sri Lankesen, Inder in der Pflege arbeiten, sondern auf der Baustelle. Also die U-Bahn Tel Aviv wird gerade von Chinesen gebaut, darunter eben auch eine beträchtliche Anzahl der Katholiken. Und dann haben wir natürlich auch da noch, sage ich mal, eigentlich schwindende Gemeinden, die jetzt wieder wachsen. Also Rumänen hatten wir mal sehr, sehr große Gruppe, die schwindet, weil die Rumänen einfach nicht mehr so billig sind. Und die Ukrainer, wobei das natürlich durch den aktuellen Krieg, vermute ich mal, dass meine ukrainischen Gemeinden eher jetzt wieder zahlenmäßig nach oben gehen als nach unten. Wie gesagt, eine sehr, sehr, sehr bunte Truppe, unglaublich spannend. Und ich habe eben auch 4 Riten in meinem Vikariat. Weil wenn ich einfach so sage, Inder ist nicht Inder, das sagen die Inder mir auch immer, weil ich am Anfang gesagt habe, ja, warum feiert ihr nicht zusammen? Da haben die Inder gesagt, ja, das wäre so, wenn man einem Deutschen sagt, geht doch zu den Franzosen Gottesdienst. Die können sich gar nicht untereinander verständigen, sprechen verschiedene Sprachen, haben auch verschiedene Riten. So habe ich zum Beispiel die große Gruppe der Konkani-Inder oder der Gujarati-Inder, die im römischen, lateinischen Ritus feiern, in ihrer Sprache. Ich habe aber eine große Gruppe Malayalam-Inder, 16 Gemeinden, die halt im syro-malabarischen Ritus feiern. Dann die erwähnten Ukrainer feiern im byzantinischen Ritus. Die Eritreer, Äthiopier, meine Asylsuchenden feiern im Geez-Ritus. Ja, und eben die Philippinen und die Sri Lankesen vor allem im lateinischen, römischen Ritus. Also ich habe quasi mehrere Sprachen und 4 Riten. Also es ist eine unglaublich, ja, unfassbar bunte, reiche Welt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Schwestern und Brüdern beistehen darf, liturgisch, pastoral, sozial, rechtlich, medizinisch. Also es ist eine enorme Aufgabe, die viel herausfordert, aber auch unglaublich einen beschenkt und reich macht. Weil, also erstmal so eine Erfahrung, zum Beispiel meine Konkani-Inder in Tel Aviv, die sind so viele, die müssen sich Basketballhallen anmieten, wenn sie mit 2000 Leuten feiern. Und wenn sie dann einfach da stehen und sie haben so eine, ja, 2000 Menschen, die wirklich, ja, ausgebeutet werden, die modernen Sklaven sind und dann aber diese Gebetsintensität merken, die Freude merken. Also mir geht's immer so, ich stehe dann am Altar und muss mit den Tränen kämpfen. Es geht mir wirklich fast bei jeder meiner Gemeinde so, wo ich denke, ja, ich stehe hier, ne, als Deutscher, als Priester, als Theologe, als Mönch, ne, so quasi Profi-Christ. Jetzt sind wirklich diese ganz, ganz einfachen Leute, die wirklich die Sklaven unserer Zeit sind, die wirklich für einen Hungerlohn Drecksarbeit machen. Aber ich habe das Gefühl, die sind viel näher an Gott als ich. Also es ist ein großes Geschenk, diese Aufgabe.
Bei dieser ganzen Vielfalt, die Sie jetzt erwähnt haben, also von Traditionen, Riten, Liturgien, gibt es auch nach Ihrer Erfahrung ein starkes Gefühl von Einheit als Christen dieser verschiedenen Gemeinden? Vor allen Dingen ja in einer Situation, wo man Minderheit in diesem Land ist, also deutliche Minderheit.
Genau, das ist das, wo wir massiv dran arbeiten und das sehe ich sehr positiv. Und wir haben zum Beispiel in Tel Aviv, dort ist der Schwerpunkt, im Süden Tel Avivs. Dort haben wir auch eine Kirche, die ist hochinteressant. Da kann man davor stehen und sieht sie nicht, weil es ist eine umgebaute Fabrikhalle. Das berühmte Our Lady Women of Valor Center, also unsere liebe Frau, ja, von der Tapferkeit, könnte man übersetzen sozusagen, quasi ein Marientitel, ja, der sehr, sehr speziell ist. Weil man einfach sagt, 90% unserer Frauen sind wirklich, ja, das sind Frauen, da kann man nur den Hut ziehen, die wirklich ja oft ihre Familie zurücklassen, daheim lassen und wirklich hier schuften, dass die Familie, ein ganzes Dorf vielleicht durchkommt und die wirklich einfach Lust auf Zukunft haben und einfach also das ist schon enorm, welche Kraft und Resilienz diese Frauen haben. Und eben diese Fabrikhalle, das ist unsere Hauptkirche im Süden Tel Avivs. Dort haben wir am Wochenende 13 Eucharistiefeiern. Der Regel 300 Leute passen rein. Meistens stehen noch 200 auf der Straße. So, wir haben 500 Leute pro Gottesdienst. Und das geht halt dann wirklich durch in den verschiedenen Sprachen. Also dann ist dann erst auf Tagalog, dann ist auf Englisch, dann ist auf Konkani, dann ist auf Gujarati, dann ist in Malayalam. Dann ganz früh immer, die wollen das. Tatsächlich unsere Eritreer und Äthiopier, die haben gerne 6 Uhr früh morgens. Denke ich mir auch immer, okay, da will auch kein anderer, aber die wollen so früh. Deswegen, die brauchen aber 3 Stunden. Gehen dann vor, aber auch schon wirklich beichten um 5 Uhr morgens. Also es ist halt sehr, sehr faszinierend. Und dann ist einfach sozusagen, dieser Raum wird eben genutzt. Und das ist ganz spannend, weil wir haben eine ganz kleine Mini-Sakristei, da sind dann verschiedene Schränke. Und dann steht dann ein Schrank, steht dann Sri Lanka, anderer Schrank steht Indien, anderer Schrank steht Eritrea, anderer Schrank steht Philippinen. Also hat quasi jeder auch so, weil die haben natürlich auch verschiedene Geschmäcker, was die türkische Gewänder betrifft und wie die Art, die Ministranten sich kleiden. Und das ist wirklich so eine Kirche, die wirklich international genutzt wird. Und wir haben dann auch immer Treffen von diesem Center. Jetzt geht es auch darum, wieder eben Ostern, die ganzen Feiertage, wie wir die koordinieren. Der Vorteil ist immer, die Eritreer sind eine Woche später, das heißt ganz entspannt, weil die mit dem anderen Ostkirchen feiern. Das heißt, die können dann konkurrenzlos dann Gründonnerstag und Karfreitag feiern, ohne dass sie andere stören, weil das einfach Osteroktav. Und da muss einfach koordiniert werden, das klappt sehr gut. Und es gibt immer wieder auch Feiern. Zum Beispiel Anfang Mai haben wir das Patronatsfest dieser Kirche, wo dann wirklich, da kommt auch der Patriarch, also der Bischof selbst. Und dann gibt es einen Gottesdienst auf Englisch, das ist immer so auch die Amtssprache, mit der wir uns alle irgendwie verständigen. Die Chinesen können das nicht so gut, die Ukrainer auch nicht, die französischsprachigen Afrikaner muss man auch kämpfen. Aber ich sag mal, mit Englisch kommt man schon ziemlich weit in unserem Vikariat. Danach gibt es ein großes Food-Festival, wo dann wirklich die Chinesen, die Eritreer, die Inder, die Philippinen, einfach jeder seine Spezialität kocht. Und das ist schon auch so eine Erfahrung, wo dann auch die anderen eigentlich dann total begeistert sind, ja, von der Kultur der anderen und so. Es gibt dann auch verschiedene Gruppen singen und tanzen. Also das ist schon auch, also ich merke, untereinander gibt's auch ja eine Faszination für die Mitchristen, ja.
Wir hatten schon gesagt, dass die Christen eine deutliche Minderheit im Heiligen Land sind. Also man schätzt ungefähr 2% der Bevölkerung dort sind Christen. Das ist eine Diaspora-Situation, die man sich selbst hier wahrscheinlich in Ostdeutschland, wo wir immer so bei vielleicht so 10-15% liegen, nicht wirklich vorstellen kann. Was bedeutet das eigentlich für die Christen im Heiligen Land, so in der Minderheit zu sein?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich würde jetzt mal so provokativ eine Gegenfrage stellen. Kann man als Christ in der Minderheit sein, an dem Ort, wo Jesus Christus selbst geboren wurde, gelebt hat, Wunder gewirkt hat, gepredigt hat, gestorben ist und auferstanden? Das ist ja das Faszinierende. Man ist vielleicht zahlenmäßig klein, aber wir reden eben hier vom Heiligen Land. Das heißt, wenn man die Bibel aufschlägt, also man kann da noch so viel suchen, da kommt Deutschland nicht vor, da kommt auch Österreich nicht vor, kommt auch die Schweiz nicht vor. Aber eben dort, wo wir leben, im Alten und Neuen Testament, fast jede Seite spielt hier. Das heißt, man lebt im Land der Bibel, man lebt eigentlich, wo alles begonnen hat. Das heißt, an den Originalschauplätzen auch. Und das ist übrigens auch ein großer Grund, ganz, ganz spannend. Haben mich auch viele gefragt, ja, warum sind denn bei dir so viele Christen? Also ich meine, Indien ist ja total hinduistisch geprägt. Aber es gibt kaum hinduistische Migranten, sondern Christen. Sri Lanka ist buddhistisch geprägt. Warum sind die meisten Sri Lankesen hier Katholiken und, und? Und das ist tatsächlich ein Grund. Natürlich, die haben dann so die Wahl. Es gibt so Agenturen. Und die sahen dann auch, na gut, na klar, Traum ist irgendwie so Europa. Aber wenn die die Wahl haben zwischen Dubai, Abu Dhabi, Saudi-Arabien, Katar oder Israel, dann wollen die Christen natürlich, also ich meine, wenn, dann heiliges Land. Und das merkt man schon, das spielt eine große Rolle, was sie auch sehr tröstet. Also zu wissen, ich arbeite hart, aber ich darf arbeiten ja an dem Ort, wo mein Glaube eine Rolle spielt. Und das merke ich auch ganz, ganz stark. Das ist eben auch der Grund, warum wirklich viel der Migranten auch gerade Christen sind, auch aus Ländern, wo die Mehrheit gar nicht christlich ist, weil es zieht sie schon hin, so quasi, ja, wenn ich schon ins Ausland muss, um zu arbeiten, dann doch wirklich an die Wurzeln meines Glaubens. Und man merkt auch, das finde ich auch immer sehr berührend, weil es gibt ja manchmal auch so einen Trott, den ich merke, ja, da ist der Alltag wichtiger, als dass ich jetzt hier in den heiligen Städten lebe. Das für meine Leute haben das sehr, sehr stark auf dem Schirm. Jetzt zum Beispiel in der Fastenzeit, die Sri Lankesen, jeden Freitag gehen die den Kreuzweg hier auf die Via Dolorosa im Kreuz und so. Das spielt für sie auch eine große Rolle. Also das ist schon faszinierend. Deswegen sozusagen die Frage, Minderheit ist ja nochmal was anderes. Es fühlt sich halt eben anders an, weil man ist zwar zahlenmäßig wenig, aber sozusagen das Land umarmt einen doch von seiner Geschichte und seinem Spirit her. Und natürlich ist es auch voller Kirchen und Klöster. Das heißt, genau, das sozusagen würde ich sagen, es gibt schon das Gefühl, jeder Christ hat irgendwo hier eine Heimat. Die andere Sache ist natürlich, die Minderheit sein hier ist etwas anderes wie jetzt in Deutschland, gerade auch im Osten Deutschlands, weil die anderen sind eben nicht religiös Indifferente, die sagen, ja, Religion ist Privatsache, sondern die anderen, wenn ich mal so sagen soll, sind ja selbst hochreligiös, eben gläubige Juden, gläubige Muslime. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Das heißt, das Thema Glaube ist jetzt kein skurriles Thema, kein abseitiges Thema, sondern ist Thema. Und das ist auch spannend. Das heißt, meine Leute sind dann eher auch gewohnt, dass sie auch immer mal wieder Rede und Antwort stehen müssen. Ja, warum sie das denn glauben, was sie glauben. Und eben Glaube ist ja durchaus auch ein Smalltalk-Thema. Und natürlich, es gibt, um auch das Negative zu sagen, natürlich die Erfahrung, dass manche meiner Menschen eben auch keine Religionsfreiheit erfahren. Also manche von denen haben halt Arbeitgeber, die sagen, hier bitte kein Kreuz, keine Bibel, kein Wort Jesus und dürfen eben auch nicht in Gottesdienst gehen. Und das ist der Grund, warum viele meiner Priester bieten auch Gottesdienste an, mittwochsabends 21.30 Uhr in irgendeinem angemieteten Fitnesscenter, weil tatsächlich die Leute dann halt sagen, ja, ich gehe mal kurz Luft schnappen oder ich gehe mal kurz einkaufen, oft auch in einer Shopping Mall und nehmen dann schnell noch einen Gottesdienst mit. Also wir müssen auch sehr kreativ sein, weil natürlich je nach Arbeitgeber unserer Leute. Klar, es gibt auch den Fall, wo der Arbeitgeber die Leute zur Kirche fährt und wieder abholt. Das ist der wunderbare Fall. Aber es gibt auch die, die wirklich heimlich sich in die Kirche schleichen. Und deswegen bieten wir auch sehr originelle Zeiten und Orte an, um Gottesdienst zu feiern. Also viele, viele Fragen. Aber ich würde immer problematisieren, wenn jemand sagt, wir Christen sind hier eine Minderheit. Aber wir sind doch immer im Heiligen Land.
das Heilige Land ist ja nach wie vor leider sehr stark geprägt von dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Wie verorten sich Christen eigentlich da in diesem Konflikt? Sind die eher neutrale Vermittler oder ist das überhaupt nicht möglich, das zu sein?
Genau, da sprechen Sie ein ganz, ganz spannendes Thema an. Weil wenn man meine Leute abzieht, wenn man die sozusagen nicht kennt, ich gebe zu, also ich bekenne mich ja schuldig und ich merke das auch übrigens ein ganz großes Phänomen, dass auch innerhalb der Ortskirche meine Leute unbekannt sind. Weil natürlich viele von denen sind illegal, sind unsichtbar, weil sie natürlich jetzt auch nicht in Bethlehem, Jericho, Jerusalem, den kirchlichen, christlichen Orten leben, sondern eben in Ranana, Rehovot, Petah Tikva, Süden Tel Aviv, so sonst keine Christen leben. Das heißt, die sind einfach unsichtbar gemacht, auch von der eigenen Kirche oder machen sich selbst unsichtbar, weil sie eben, wie gesagt, den Glauben auch heimlich zum Teil leben. Das heißt, wenn man die wegzieht, haben wir natürlich der normale Christ, ist natürlich der arabisch sprechende Christ, der palästinensische Christ, der entweder in Palästina lebt oder in Israel, aber da vor allem in Nazareth, eben auch im arabisch sprechend geprägten Teil Israels und hat, sage ich mal, eine natürliche Verbindung einfach mit der palästinensischen Sache, weil er natürlich da einfach Teil der arabisch sprechenden Bevölkerung ist. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die dann sagen, na gut, Israel ist trotzdem unsere Zukunft, weil Palästina wird irgendwie islamistisch unterwandert. Natürlich, also ich meine, es gibt keine Position, die es nicht gibt. Spannend sind jetzt halt, und das macht es interessanter, ich würde nicht sagen komplizierter, meine Leute. Weil meine Leute arbeiten halt in Israel. Die können dann im Zweifelsfall ein paar Brocken Hebräisch, aber kein Brocken Arabisch und leben halt einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft. Die haben im Zweifelsfall noch nie ein Palästinenser lebend gesehen, sondern die leben dann halt in Ranana, Petah Tikva. Und wenn der Arbeitgeber mal, keine Ahnung, mit dem redet, wird natürlich erzählt, wie schlimm die Palästinenser sind. Und das heißt, das Spannende wäre, dass eigentlich die palästinensischen Christen mehr lernen und erfahren, pass mal auf der anderen Seite gibt es auch Christen, die Hebräisch sprechen, das ist eine kleine Minderheit von denen, die wirklich permanent da sind, aber auch ganz, ganz viele Migranten, die dieselbe Taufe haben wie du, weil es gibt eben keine palästinensische, israelische, deutsche, französische Taufe, es gibt wirklich nur die eine Taufe. Und umgekehrt, meine Leute, wäre spannend, dass die erfahren, du, pass mal auf, da in Bethlehem, in Gaza, gibt es auch Geschwister, von denen die dieselbe Taufe haben. Und eigentlich sprechen sie jetzt eigentlich eine ganz, ganz spannende Hausaufgabe an, wo wir, glaube ich, als Christen eine unfassbar prophetische Mission hätten, wenn wir glaubwürdiger untereinander Solidarität zeigen mit den verschiedenen Lebensumständen und Herausforderungen der verschiedenen Christen. Also ganz konkret, wenn meine Leute verstehen, was es für einen Christen in Gaza bedeutet, dort Christ zu sein, oder für einen Christen in der Westbank bedeutet, Christ zu sein. Und wenn umgekehrt die Christen in Palästina und in Israel, die arabisch Sprechenden, mehr verstehen, was bedeutet es, indische, philippinische, sri-lankesische Arbeitskraft in Israel zu sein, oder eben katholische Asylsuchende aus Eritrea. Das, finde ich, wäre eine unfassbar spannende Sache, wenn wir eben diese christliche Solidarität stärker leben würden. Weil das ist eine Sache, ich habe zum Glück ja auch viele jüdische und muslimische Freunde, und das Spannendste ist, was die am Christentum finden, ist, übrigens am irritierendsten finden sie die Trinität. Das ist das, was immer das Thema ist, was sie irgendwie so gar nicht verstehen, warum wir so ein kompliziertes Gottesbild haben müssen. Aber was sie am spannendsten finden, ist unser Mitgliedschaftskonzept. Eben weil Jude ist, wenn man jetzt mal die Konversion, dieses Sonderphänomen weglassen, Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat, Muslim ist, wer einen muslimischen Vater hat. Christ wird man durch die Taufe. Und ich finde, das ist das, wo die anderen beiden großen Religionen eigentlich fasziniert auf uns schauen. Dass wir, und das predigen wir ja so gerne, aber wenn wir das stärker leben würden, dass eigentlich das, der christliche Glaube durch die Taufe uns eigentlich herausreißt aus diesen innerirdischen Zuschreibungen von Familie, Ethnie, Staatsangehörigkeit, Volkszugehörigkeit, wie auch immer, und eigentlich in diese neue Familie einpflanzt, dass wir wirklich durch die Taufe Geschwister sind. Und wenn wir das glaubwürdiger leben würden und wirklich sagen würden, ja, eben, der Christ auf Zypern, genauso wie der christliche Beduin in Jordanien, wie der Christ im Gazastreifen, wie eben die sogenannte illegale philippinische Putzfrau, wie der sogenannte illegale Asylsohn aus Eritrea. Wir sind alle Geschwister. Wir gehören zur einen Kirche. Und wir interessieren uns für die Probleme des jeweils anderen und für die Freude, Hoffnung, Sorgen, Nöte, alles, also im Sinne von Gaudium et Spes. Das wäre ein Traum. Das wäre für mich auch der große Wunsch und die Vision für das Heilige Land. Wir könnten wirklich hier ja prophetisch echt voranschreiten.
Ich würde jetzt gern vom Heiligen Land nochmal den Blick wieder zurück nach Europa wenden. Am Anfang hatten Sie ja kurz schon gesagt, dass eine Erfahrung, die Sie gemacht haben in der Begleitung und der Seelsorge mit Christen im Heiligen Land, ist, dass Sie beeindruckt waren von der Intensität und Lebendigkeit des Glaubens vieler Migrantinnen und Migranten, gerade vor dem Hintergrund der jeweils eigenen Leidensgeschichte, die diese Leute durchgemacht haben. Ist die Begegnung oder das Zusammenleben mit Flüchtlingen und Migranten vielleicht dann gerade für eine Kirche wie die in Deutschland auch eine Chance, also eine Kirche in Deutschland, wo eigentlich über die Jahre umgekehrt sich die Kirchen immer mehr leeren und immer weniger Leute zum Gottesdienst gehen?
Absolut, absolut. Also das, also was Sie da ansprechen, kann das nur mit mehreren Ausrufezeichen versehen. Weil was ich ja auch lernen musste, und ich gebe dazu, es ist ein Lernprozess. Ich bin jetzt bald 20 Jahre hier Mönch. Ich habe mich immer interessiert für die Ökumene, also für die ganzen Kopten, Syrer, Äthiopier, Armenier, Griechen und wie gesagt, also Ostkirchen, das war mein Ding, war auch öfters in Gaza, war also eben der Nahostkonflikt, Judentum, Islam, alles spannend, habe ich wirklich jahrelang, war das mein Ding. Wenn ich ehrlich bin, ich war echt ein bisschen und ich schäme mich dafür, aber gut, man darf ja immer dazulernen. Ich war blind für das Phänomen, dass es da noch eine Riesenzahl anderer Christen gibt. Ich wusste von denen eben im Hinterkopf, ja, da gibt es noch ein paar andere. Aber jetzt, wo ich dann auch die Zahl erlebe, also wir reden ja nicht von Zahlen, auch wie jetzt in Deutschland, ich sage, ich habe jetzt da irgendwie so ein paar tausend Inder, sondern die sieht man ja, das sind ja hochaktive. Also sagt, viele meiner Priester hören erstmal 3 Stunden Beichte vorm Gottesdienst, weil einfach die Massen kommen. Wenn man das dann sieht, okay, wie blind war ich für diese Geschwister? Und meine Frage ist ja, Deutschland ist ja ähnlich. Also es ist ja nicht so, also ich kann das ja einfach nur vermuten. Es wird ja auch in Deutschland Filipinos geben, die irgendwo arbeiten, der Pflege. Und es wird ja auch in Deutschland, ich meine, diese, das ist, also es ist ja sicher kein spezielles Phänomen, dass es nur in Israel gibt. Die Frage ist ja, also ich kann ja nur vermuten, und Deutschland ist ja 10-mal größer als Israel. Also man kann ja nur erahnen, wie viele Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende katholische Migranten auch in Deutschland leben. Und die Frage ist halt wirklich, jetzt mal ganz provokativ, wie viele Katholiken in Deutschland haben eventuell irgendeine Putzfrau, die bei ihnen sauber macht, die wahrscheinlich auch katholisch ist. Also, aber die Frage ist, wird es überhaupt wahrgenommen, dass sozusagen die Putzfrau, die da irgendwie, oder keine Ahnung, in der Pflege, wo man vielleicht die Oma ins Altenheim gegeben hat, dass wahrscheinlich die Pflegekraft auch katholisch ist aus dem Ausland. Also die Frage wäre für mich, haben wir eigentlich diesen Blick, dass wir sagen, in dieser ganzen, sag mal, depressiven Stimmung, wie ich Deutschland wahrnehme. Ich nehme Deutschland ja gerade wahr, die Zahlen sinken, die Kirchen werden leerer und wir haben glaubwürdig, also ist ja alles irgendwie, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal sehr provokativ bin. Manchmal ist, wenn ich immer so Pressekonferenzen sehe von deutscher Kirche, es ist immer so Wissen wie auf einer Beerdigung. Alle gucken ganz betröppelt und irgendwie alles geht nur runter und man ist irgendwie ganz betroffen und so. Die Frage ist, das würde ich mir wünschen, haben wir überhaupt den Blick dafür, dass, und das vermute ich sehr stark, dass die Kirche in Deutschland auf anderen Feldern wächst, eben durch Zuzug von, ja, eben, sei es jetzt aus Osteuropa, Südosteuropa, aber sei es auch durch aktiv angeworbene Arbeitsmigranten, Pflegekräfte aus den Philippinen, aus Indien, aus Sri Lanka. Ich vermute, es sind dieselben Länder wie auch in Israel, vielleicht noch ein paar andere Länder. Und spannend fände ich, ich meine, gut, ich erinnere mich noch an diesen Skandal bei Tönnies, da waren es ja Rumänen, die im Gespräch waren. Ich habe ja auch sehr viele katholische Rumänen hier, gesagt, auch wenn sie orthodox sind, ich meine, wir dürfen da gerne noch ökumenisch, solidarisch das Herz weit machen. Aber haben wir eigentlich den Blick dafür, dass katholische Kirche auch Geschwister gibt, die wir nicht so im Blick haben, die ganz andere Lebensumstände haben, ja, die vielleicht auch nicht Deutsch können, vielleicht nur sehr, sehr gebrochen. Und ich würde mir wünschen, und ich glaube, da wäre auch die deutsche Kirche sehr prophetisch. Und da muss ich leider auch jetzt mal sehr kritisch und sehr scharf werden. Ich habe mich dazu auch geäußert im Vorfeld, der letzten Wahlen für das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ich meine, es gab eine Chance, zuzuwählen, Persönlichkeiten. Ich habe sehr konkrete Vorschläge gemacht. Also wenn man allein, wer im Deutschen Bundestag sitzt, katholisch ist und nicht in Deutschland geboren ist. Das ist eine enorme Zahl. Ich habe ganz konkrete Namen genannt. Man sagt, die hätte man zuwählen können. Und ich muss sagen, das war für mich eine große Enttäuschung, dass sozusagen das Zentralkomitee der deutschen Katholiken wirklich mit die deutscheste Veranstaltung ist, die wir haben, wo wirklich eine überwältigende Mehrheit, ja, gebürtige Deutsche sind, mit zwei deutschen Eltern. Da würde ich sagen, das spiegelt doch schon seit langem nicht mehr die Kirche in Deutschland wider. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass beim Synodalen Weg oder andere, dass es eine viel stärkere Präsenz, gerne auch Quote. Viele sind ja auch Fan von Frauenquote, weil man sagt, ohne Quote klappt es nicht. Da würde ich wirklich sagen, machen wir doch wirklich eine Quote für im, ja, Katholikinnen und Katholiken mit einer Integrationsgeschichte. Dass wir wirklich sagen, dass die Brasilianer, dass die Kroaten, dass die Polen, dass die Philippinen wirklich auch eine Stimme haben in der deutschen Kirche. Weil ich glaube, die haben nochmal ganz andere Fragestellungen als wir. Und ich glaube, das wäre auch ein sehr prophetisches Zeichen. Weil ich hoffe, wir sind doch nicht irgendwie die Kirche derer mit deutschem Pass, sondern ein Teil der katholischen Weltkirche, eben auf dem territorialen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich würde es doch bitte nicht verengen, weil ich glaube, Gott wird uns später nicht fragen, wenn wir mal an der Himmelspforte stehen, zeig mal dein Pass oder dein Visum. Das ist das, was ich meinen Leuten immer predige. Sag ich immer, ihr könnt wirklich sicher sein. Also Gott wird euch später nicht fragen, zeig mal deinen Aufenthaltsstatus und warst doch immer schön legal. Das ist ein menschengemachtes Problem. Sondern, glaube ich, Gott hat andere Maßstäbe und ich fände es mehr als nur erfrischend, wenn die katholische Kirche doch ein bisschen sperrig wäre und zu sagen würde, nein, wir hören mal ganz bewusst hin, wie geht es denn zum Beispiel? Und da weiß ich auch ein paar Geschichten, den ganzen Philippinen, die in der ganzen Kreuzfahrtbranche und im Hafen der Branche, in den Werften, da so illegal arbeiten, die unsere Glaubensgeschwister sind. Da gäbe es, glaube ich, viele, viele spannende Themen, die wir noch gar nicht entdeckt haben.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. In dem Sinn, vielen Dank, Pater Nikodemus, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war das Gespräch von Falk Hamann von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Pater Nikodemus Schnabel. Eure Anmerkungen, Ideen, Gedanken, euer Lob, eure Kritik nehmen wir gerne entgegen, am besten über Instagram oder über Facebook oder über unsere Website lebendig-akademisch.de. Wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche machen, dann gibt's zwei Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Zum einen abonniert uns bitte und gebt uns vielleicht eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und auf der anderen Seite empfehlt uns weiter. Denn Werbung von Mund zu Mund ist immer noch die beste Werbung. Und wenn ihr jemanden kennt, den die Themen unseres Podcasts interessieren, dann empfehlt uns gerne mit Herz und Haltung. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge mitgewirkt haben Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.